Darf ich bitten, dass die Präsentation eingeblendet wird? Letzte Woche hatten wir ja hier Besuch, einmal von der Jüngerschaftsschule, aber auch von dem David Nischolte, der in Thailand tätig ist. Und wir hatten nachmittags dann nochmal die Gelegenheit, ein bisschen mehr zu sprechen. Und da sind einige Thailand-Erinnerungen aus meiner freiwilligen Zeit in Thailand vor jetzt schon 10 Jahren, so alt bin ich geworden, vor 10 Jahren hochgekommen. Und eine Erinnerung oder Sache, die ich mit Thailand verbinde, ist, dass es dort keinen Ladenschluss gibt. Also wirklich, also klar, die kleinen Geschäfte sind natürlich nicht rund um die Uhr auf, aber es gibt keine gesetzliche Regelung, kein Ladenschlussgesetz oder so, sondern alle Geschäfte sind normalerweise die größeren 7 Tage die Woche, 24 Stunden auf. Das hatte auch so seine Vorteile. Also wenn ich da zurückdenke, nach dem Gottesdienst sind wir dann gerne in so ein großes Einkaufszentrum gegangen und dann konnte man dort lecker essen. Da gab es dann ein Restaurant nach dem anderen und man konnte sich aus allem aussuchen, was man wollte. Dann konnte man vielleicht ein Mittagsschläfchen machen und dann in der Stadt shoppen gehen. Alle Läden waren ja auf, ja, und man konnte dann am Sonntag ganz in Ruhe und entspannt alles besorgen, sich umschauen, wie auch immer. Und wir hatten da zwar nicht viel Geld, aber auf jeden Fall Zeit und Spaß. Es war immer so eine gute Gelegenheit. Und wenn mal unerwartet Besuch kam am Sonntag und man vielleicht da nicht vorbereitet drauf war, dann war das auch gar kein Problem, sondern man konnte einfach schnell in den Laden vorbeifahren, auf dem Weg nach Hause und noch die paar Sachen kaufen, die es brauchte. Und abends, wenn man dann so ganz entspannt war, konnte man ins Kino gehen oder in den Zoo oder was auch immer da an Möglichkeiten waren. Und ich weiß nicht, wie das für euch klingt. Also ich als junger Mensch fand das eigentlich so ganz angenehm, ganz nett. Worüber ich mir damals nicht so viel Gedanken gemacht habe, ist, wie das auf der anderen Seite aussieht für die Verkäufer und Köche und Kinobetreiber und Zoowärter und was auch immer es braucht, um das so 7 Tage die Woche anzubieten. Ja, die konnten sonntags nicht in die Kirche gehen. Die konnten kein Mittagsschläfchen machen und auch nicht shoppen. Sie hatten oft die Familie allein zu Hause und konnten nicht irgendwelchen Besuch empfangen. Und wenn sie dann abends todmüde ins Bett gefallen sind, dann wussten sie, morgen geht es wieder weiter und übermorgen geht es weiter und überübermorgen geht es weiter. Und wir Christen können wirklich dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo es ein Ladenschlussgesetz gibt. Auch wenn das hier und dort schon aufgeweicht wird, ist es immer noch etwas, das hoch und heilig gehalten wird. Dass es den Sonntag gibt und dass viele von uns gar nicht nur einen Ruhetag haben, sondern zwei, ja, den Samstag und Sonntag. Und wir so, glaube ich, doch auch gut Erholung erfahren können. Und manchmal ist das ja so, dass wenn man etwas hat, dass man es dann irgendwann für selbstverständlich nimmt und vielleicht sogar vergisst, warum man überhaupt einen Ruhetag braucht. Und heutzutage gibt es sogar das Syndrom, dass man so viel Freizeit hat, dass die einen damit nicht umgehen können und depressiv zum Teil werden und andere mit dieser ganzen Freizeit da so viel reinpacken, dass man sogar Burnout kriegt von dem ganzen Freizeitstress. Und beides ist nicht im Sinne des Erfinders, denke ich. Und wir wollen uns heute anschauen, warum wir einen Ruhetag brauchen. Ich möchte heute keine klassische Auslegungspredigt halten, wo wir uns an einem Bibeltext orientieren und dann thematisch da die Punkte durchgehen, sondern eben thematisch vorgehen anhand von 3 Bibeltexten, die sich um den Sabbat, um den Ruhetag in der Bibel drehen. Und wir wollen darüber sprechen, was das für uns heute bedeutet. Und der erste Text kommt ziemlich vom Anfang der Bibel, aus 1. Mose 2. Vers 2 und 3, und ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, da auch direkt aufzuschlagen. Und wir merken hier schon, dass dieses Thema von Anfang an ein Thema ist und wichtig ist. Das zeigt auch etwas darüber, wie wichtig Gott dieser Ruhetag ist. Und dort, nachdem Gott eben die ganze Welt geschaffen hat, den Menschen, heißt es dann, am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Gott selbst ruht am siebten Tag nach der Schöpfung. Ich weiß auch nicht, ob euch das so bewusst gewesen ist. Normalerweise glauben wir an den allmächtigen Gott, der nichts und niemand braucht, der vollkommen souverän ist, der mit seinem Wort die Welt erschaffen hat. Es hört sich nicht nach großer Anstrengung an. Und dieser Gott ruht einen Tag von sieben, nachdem er die Schöpfung vollbracht hat. Und wenn unser Schöpfer meint, dass das wichtig ist, wie viel mehr brauchen wir als seine Schöpfung, als seine Geschöpfe, diesen Ruhetag in der Woche? Drei Begriffe sind hier in diesem Vers wichtig und stechen heraus. Das eine ist der Begriff Gott ruhte. Was heißt das? Manchmal denken wir, ruhen heißt nichts tun, aber wenn wir versuchen, nichts zu tun, dann merken wir, man kann nicht nichts tun. Ja? Also man tut immer irgendetwas. Aber was hier gemeint ist, ist, dass man eben die alltäglichen Arbeiten, das, was man jeden Tag tut, routinemäßig, dass man da quasi von mit aufhört, dass man nicht einfach weitermacht, sondern dass man zur Ruhe kommt und vielleicht eine Abwechslung sucht, etwas anderes tut, sich davon ausruht. Sicherlich auch vielleicht ein bisschen weniger macht, als man die ganze Woche über macht. Ja, der Maurer zum Beispiel, er mauert nicht mehr. Der Koch kocht nicht mehr. Und das Interessante ist auch, dass diese Ruhe, das wird an anderen Stellen in der Bibel auch nochmal sehr deutlich betont, und hier wird das ja auch für die ganze Schöpfung eingesetzt, es gilt auch für Tiere zum Beispiel. Alle, die ganze Schöpfung soll ruhen, diesen einen Tag. Der zweite Begriff, der hier vorkommt, ist, Gott segnet den Tag. Und das ist schon interessant, dass also allein der Aspekt der Ruhe wäre ja schon gut genug, ne? Und wir alle wissen das, wenn wir mal nicht ausreichend Ruhe bekommen, dann werden wir müde und irgendwann ist der Akku leer und irgendwann ist die Luft raus und irgendwann merken wir, es geht nicht mehr. Und in ganz schlimmen Fällen, da merken wir das sogar körperlich, dass, keine Ahnung, uns schwarz vor Augen wird oder wir auf einmal nicht mehr hören können oder nicht mehr gehen können oder nicht, ja, auf uns wird auf einmal schwindelig. All diese ganzen Symptome sind häufig dann verbunden mit dem, was wir heute so salopp Burnout nennen, wo selbst der Körper einfach dann irgendwann sagt, so, jetzt ist Schluss. Aber das Ruhen ist noch nicht alles, was Gott hier mit dem Ruhetag verbindet. Er verbindet auch einen Segen damit. Und ich glaube, das ist wichtig. Gott verspricht einen besonderen Segen für die Menschen, die diesen Ruhetag in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass hier wieder dieses Prinzip von Vertrauen und Gehorsam eine Rolle spielt. Den Ruhetag einzuhalten, ist ja auch eine Frage des Vertrauens. Vielleicht war euch das noch nicht bewusst, aber wenn ich in mich gehe und merke, warum komme ich nicht zur Ruhe? Es liegt ja häufig daran, dass ich denke, wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich jetzt was anderes mache oder wenn ich jetzt meine Arbeit nicht mache, dann bricht die Welt zusammen. Dann läuft es nicht mehr. Dann funktioniert das alles nicht. Im schlimmsten Fall, keine Ahnung, entsteht ein großer Schaden. Und letztlich sagen wir damit aus, dass wenn ich nicht schaffe, dann passiert hier nichts. Und das zeigt ja auch schon etwas über mein Selbstbild und mein Weltbild, aber es zeigt vor allen Dingen auch etwas, worauf ich eigentlich vertraue, nämlich auf mich. Was ich schaffen kann, was ich machen kann. Und wenn wir den Ruhetag einhalten, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir sagen, Gott, wir vertrauen darauf, dass du damit klarkommst und dafür sorgst, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn ich einen Tag nicht arbeite und ruhe. Es hat mit Vertrauen zu tun. Und die Frage ist, traue ich Gott zu, dass er mich versorgt und dass es mir gut gehen wird, auch wenn ich eben diesen einen Tag ausruhe? Und da drin liegt, glaube ich, auch der Segen Gottes. Wir haben Beispiele, zum Beispiel, als das Volk Israel in der Wüste war, hat Gott sie jeden Tag mit Manna versorgt. Sie mussten es nur einsammeln. Und es gab eine Regel, jeden Tag sammeln, bis auf einen Tag. Da gab es kein Manna, da gab es nichts zu sammeln, sondern man sammelte am sechsten Tag die doppelte Menge und Gott schenkte sie auch, damit man am siebten Tag ruhen konnte und nicht sammeln musste. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch in unserem Leben. Der Segen des Sabbats, der Segen Gottes für den Ruhetag liegt gerade da drin, dass wir sechs Tage der Woche arbeiten im Vertrauen auf Gott und darauf uns verlassen, dass er auch am Ende den siebten Tag, wo wir ausruhen, wo wir unsere Hände vielleicht in den Schoß legen, wo wir loslassen, wissen, Gott sorgt für uns. Und Gott, er legt einen Segen darauf, wenn wir das tun. Der dritte Begriff hier in dieser Stelle ist, Gott heiligt ihn oder erklärt den Tag für heilig. Er gibt diesem Tag einen besonderen Zweck, eine besondere Widmung. Er setzt diesen Tag beiseite. Wir haben über Gottes Heiligkeit gesprochen vor einigen Wochen und hier wird das auf den Sabbat angewendet. Dieser Tag wird ein besonderer Tag, ein Tag, der beiseite getan ist. Es ist kein Tag wie jeder andere. Und die Besonderheit ist hier, Gott ruht und wir sollen auch ruhen. Wir ruhen uns aus, wir tun nicht mehr unsere alltägliche Arbeit. Und es gibt einige sehr spannende Geschichten, wie das sich praktisch ausgewirkt hat. Eine möchte ich euch erzählen. Das ist aus der Zeit, wo Kanada und Nordamerika überhaupt erst erschlossen wurde von vielen Siedlern und es gab sogenannte Trapper oder Trapper, die sind quasi in die Wildnis gegangen und haben Tiere erlegt, um die Felle abzuziehen und diese Felle mussten dann aus der Wildnis weit weg von jeder Zivilisation irgendwie natürlich in die Zivilisation kommen bis nach Europa, wo sie dann für teuer Geld verkauft wurden. Und es war halt so, dass diese Trapper, das waren meistens Weiße, die haben dann halt diese Felle an bestimmten Punkten zusammengetragen und dann wurden die mit Kanus von Indianern über viele, viele Kilometer und Meilen in die Zivilisation gerudert quasi. Und das war eine sehr, sehr komplizierte Aufgabe. Zum Beispiel wird erzählt, dass es einen Indianerstamm gab, ich habe den Namen vergessen, aber das war an dem Saskatchewan-Fluss in Kanada, die eben sich auskannten mit diesem sehr schnellen, zum Teil flachen, gefährlichen Fluss. Und ihre Aufgabe war es halt eben aus dem Norden, diese Felle mit Kanus sicher an die Küste zu den ganz großen Schiffen und Lagerhallen zu bringen. Und dieses Volk hat davon natürlich auch profitiert. Es war sehr hart. Oft mussten sie Wochen und Monate mit den Kanus unterwegs sein, um diese Felle dorthin zu bringen, mit allen möglichen Gefahren. Und es war auch ein sehr enges Zeitfenster, weil im Sommer wurde gejagt und man musste, bevor der Fluss zueist, diese Felle halt eben abtransportieren. Also man hatte nur ein sehr enges Zeitfenster. Das heißt, man musste unbedingt auf den Punkt genau das auch schaffen. Und jetzt war ein Missionar in diesen Indianerstamm gekommen, der diese Felle am Saskatchewan-Fluss immer runterfuhr. Und dieser Missionar, er erklärte den Indianern das Evangelium und einige von ihnen wurden Christen. Und sie lasen in der Bibel, dass es wichtig ist, einen Ruhetag einzulegen. Und in ihrem Dorf haben sie dann halt damit angefangen, den Sonntag zu heiligen. Sie haben dann eben an diesem Tag nicht mehr gearbeitet, zur Ruhe gekommen, sind in die Kirche gegangen und haben diesen Tag geheiligt. Und jetzt kam die Zeit, wo sie mit den Kanus runterfahren mussten ans Meer. Und dann gab es eine große Diskussion, was machen wir jetzt? Wir haben nur ein sehr enges Zeitfenster, jeder Tag ist entscheidend. Können wir in dieser Zeit den Sabbat halten oder nicht? Den Ruhetag. Und die Christen sagten, ja, wir werden das tun. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns hilft, in sechs Tagen zu schaffen, was wir eigentlich immer in sieben Tagen gemacht haben. Die anderen, die Nicht-Christen vor allen Dingen, die sagten, ihr seid verrückt. Ja, wenn ihr das nicht rechtzeitig liefert, dann kann alles Mögliche passieren. Ihr kommt nicht rechtzeitig zurück, ihr friert im Eis, die Felle sind verloren. Wer wird das bezahlen, wenn ihr die Felle nicht rechtzeitig dort zurückbringt? Und sie dachten, ihr seid einfach bescheuert. Ja? Und so ist da so ein kleiner Wettkampf entstanden. Es gab dann Kanus mit Christen und es gab Kanus mit Indianern, die noch keine Christen waren. Und so sind sie also los, am gleichen Tag, als es losging, mit den Kanus. Und jeder gab Tempo, keiner wollte der Letzte sein und jeder wusste, wir müssen eben auch rechtzeitig ankommen. Und das war viel Fleiß gefragt. Und 6 Tage waren sie ungefähr gleich unterwegs und am 7. Tag stiegen die Christen aus ihren Kanus und ruhten aus. Sie beteten zusammen, sie sangen, sie entspannten sich. Die anderen fuhren natürlich weiter und lachten sie aus und sagten, ihr seid einfach nur verrückt, hört auf mit dem Blödsinn, macht weiter, wir müssen es schaffen, in diesen Zeitfenster zu kommen. Und die Christen ließen sich davon nicht beeindrucken. Nach diesem Tag fuhren sie wieder los in der neuen Woche. Sie hat neue Kraft getankt. Und das Interessante war, dass sie innerhalb von wenigen Tagen die Truppe, die die ganze Zeit durchruderte, eingeholt hatte. Und zum Teil wieder überholt hatte. Und ich meine, nach 2 oder 3 Wochen kamen diese Kanus nicht mehr an ihnen vorbei. Die überholten sie gar nicht mehr. Und sie waren mehrere Tage früher da, als es vorher geplant gewesen ist. Und als dann, total erschöpft, diese Kanus von den Nichtchristen ankamen, dann mussten sie eingestehen und sagen, euer Gott hat euch wirklich reich gesegnet. Ihr habt diesen Ruhetag gehalten und ihr wart schneller am Ende da, als wir, die wir jeden Tag diese Wochen lang gerudert haben. Das ist ein kleines Beispiel von dem, wie Gott uns segnet. Es gab andere Versuche, den Sonntag abzuschaffen. Der Philosoph Voltaire, der auch ein sehr gottloser Mensch gewesen sein soll, er sagte einmal, wir können das Christentum nur zerstören, wenn wir den Sabbat oder den Sonntag bei den Christen zerstören. Und so gab es zum Beispiel in der Französischen Revolution Versuche, den Sonntag abzuschaffen und nicht mehr einen 7-Tage-Rhythmus, sondern einen 10-Tage-Rhythmus einzuführen. Und das Experiment ist katastrophal gescheitert. Zum Teil sind Tiere verendet und die Menschen sind so aus einem Rhythmus rausgekommen. Und bis heute kann eigentlich kein Mensch erklären, warum gerade ein 7-Tage-Rhythmus so gut funktioniert. Ja? Wir wissen es nicht. Scheinbar hat Gott das in seiner Schöpfung und in den Menschen so hineingelegt, dass es eben diesen Rhythmus braucht. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Erholung. Und deshalb schenkt Gott uns diesen Tag. Und er selbst wird für uns zum Vorbild. Und ich denke, wir sollten uns diese Ruhe wirklich gönnen. Wenn wir Gott vertrauen, dass er uns versorgt, dann können wir auch ausruhen. Und zudem auch noch Gottes Segen erhalten, sodass wir in 6 Tagen Arbeit mindestens genauso viel schaffen, wie die Arbeit, wenn wir rund um die Uhr schaffen. Und der erste Grund hier ist, Gott ruht, damit wir uns von der alltäglichen Arbeit ausruhen können. Der zweite Text und auch der zweite Grund, warum wir einen Ruhetag brauchen, ist in den 10 Geboten. Ich möchte den Text lesen, wo die Gebote wiederholt werden, in 5. Mose, Kapitel 5, Vers 12 bis 15. Achte auf den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und der Fremde, der in deinem Stadtbereich Wohnrecht hat, dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Denk daran, als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und erhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht, den Sabbat zu halten. Gott macht Israel hier das Schöpfungsprinzip des Ruhetags zum Grundsatz, zum Grundgesetz. Und diese Grundsätze sollen die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk regeln. Und mit der Einhaltung des Sabbats brachte Israel sein Vertrauen auf Gott zum Ausdruck, dass Gott sie versorgen wird, wie bei dem Manna. Der Sabbat war aber auch ein besonderer Tag, an dem sie an Gott denken sollten, an Gottes Taten. Bei der Schöpfung und bei der Erlösung Israels spielte der Sabbat hier eine wichtige Rolle. Ja, wir haben am Anfang über die Schöpfung gesprochen, als Grund dafür, Gott hat es so eingeführt, Gott ist mit Beispiel vorangegangen. Und hier bringt er das andere Beispiel. Er sagt, ihr wisst doch, wie das war, als ihr den Sabbat nicht halten durftet, weil ihr Sklaven wart, weil ihr geknechtet wurdet, weil ihr ausgenommen wurdet. Und so soll es bei euch nicht sein. Ihr selbst sollt euch nicht knechten und ihr sollt auch niemand anders in eurem Land oder Leute, die bei euch wohnen, selbst Fremde, selbst Sklaven, für sie soll dieser Tag der Ruhe gelten. Der Tag sollte an Gottes große Barmherzigkeit erinnern und er sollte das Volk zur Anbetung führen. An diesem Tag gab es einen besonderen Gottesdienst und es gab besondere Opfer, die an diesem Tag gebracht wurden. Und der Sabbat wurde zum Zeichen dafür, dass ein Mensch, ein gläubiger Israelit, in der Beziehung mit Gott lebte und leben wollte. Wenn jemand den Sabbat nicht hielt, dann brachte er damit zum Ausdruck, ich vertraue Gott nicht, ich will nicht Teil von Gottes Volksgemeinschaft sein. Und das ist auch für uns vielleicht sehr hart zu hören, dass Gott so drakonische, sogar Todesstrafe für Leute angedroht hat, die diesen Sabbat nicht halten. Und das hing eben genau damit zusammen, dass dieser Sabbat das Bundeszeichen war, der Ausdruck davon, dass wir zu Gott gehören. Und wenn jemand das verweigerte, brachte er zum Ausdruck, ich will nicht nach Gottes Regeln leben, ich will nicht Teil von Gottes Volksgemeinschaft sein. Und so, wenn jemand das nicht tat, zog er statt Gottes Segen Gottes Fluch auf sich. Es gibt ein Beispiel von einem Sportler, Eric Little. Ich weiß nicht, ob jemand seine Geschichte kennt. Er war ein sehr schneller Läufer, ein Brite und auch Christ, der 1924 an den Olympischen Spielen teilnahm für Großbritannien. Und seine Disziplin war eigentlich der 100-Meter-Lauf. Und er hatte sich darauf vorbereitet, mit allem, was dazu gehört, halt eben, um für sein Land einzutreten. Und aus welchen Gründen auch immer, legte man diesen 100-Meter-Lauf auf den Sonntag. Und der Eric Little hatte ein Prinzip, dass er gesagt hat, ich laufe 6 Tage die Woche, aber am 7. laufe ich nicht. Das hat er im Training schon immer so gemacht und das war sein Grundsatz. Und jetzt stand er vor der Wahl, was mache ich? Es ist der Lauf, der 100-Meter-Lauf, auf den ich mich vorbereitet habe, wofür mich mein Land hier hingeschickt hat, um dort den Sieg davonzutragen. Und er war wirklich gut, also er war einer der Medaillenkandidaten. Was mache ich jetzt? Was ist wichtiger? Diesen Lauf zu laufen und vielleicht die Goldmedaille zu holen für mein Land oder Gottes Ruhetag einzuhalten und bei dem Prinzip zu bleiben, dass er selbst eigentlich auch sein Leben lang für sich hatte. Eric Little hat sich damals entschieden, Gott mehr zu ehren als den Sport. Und er hat gesagt, ich laufe nicht. Alle waren natürlich sauer, das ging durch die Medien, damals durch die Zeitung und so weiter. Die Fans waren enttäuscht, wieso läuft der Eric Little nicht? Dann, fast ein Zufall, fiel ein Läufer beim 400-Meter-Lauf aus. Der war dann ein paar Tage später geplant und obwohl das nicht so sehr seine Disziplin war, hat man ihn gebeten, dann lauf doch wenigstens den 400-Meter-Lauf. Und Eric Little hat das dann gemacht und zu aller Überraschung, ja, obwohl er eigentlich immer nur auf 100 Meter trainiert hatte, lief er diesen Lauf und stellte sogar einen Rekord auf mit 47,6 Sekunden und wurde der Sieger für diesen 400-Meter-Lauf. Später ist Eric Little Missionar geworden in China und dort ist er dann auch in einem KZ während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen. Aber dieses Prinzip am Sabbat festzuhalten, es war ihm so wichtig und Gott hat es reich belohnt. Wir unterliegen heute vielleicht nicht mehr den strengen Auflagen des Sabbatgebots. Das möchte ich auch deutlich sagen. Also Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Ja? Wir sind nicht das Volk Israel, wir sind nicht unter den sklavischen Bedingungen des mosaischen Gesetzes gefangen. Aber das Prinzip, dass wir den siebten Tag ruhen, sechs Tage arbeiten und den siebten Tag ruhen, das ist, glaube ich, etwas, das wir schon in der Schöpfung sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Prinzip auch in unserem Glaubensleben und in unserer Beziehung zu Gott leben. Heute feiern wir Christen nicht mehr den Sabbat. Der Sabbat ist ja eigentlich der Samstag. Die Juden feiern den Sabbat. Sondern wir feiern den Sonntag, den ersten Tag der Woche. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Und als Christen sind wir ja nicht gezwungen, den Sabbat zu heiligen, aber wir wollen den Ruhetag halten. Und so hat sich das entwickelt, dass man anstatt des Sabbats eben den Sonntag genommen hat für die Christen, weil es der Tag der Auferstehung unseres Herrn ist und wir in besonderer Weise damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir all unser ganzes Leben Jesus Christus verdanken, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferweckt wurde und damit zu unserem Heilsbringer wurde, dass wir durch ihn auch das ewige Leben haben können. Ja, wir nutzen den Ruhetag, um uns jetzt an Jesus zu erinnern, an das, was er für uns getan hat. So wie Israel am Sabbat sich erinnerte an den Auszug aus Ägypten und was Gott damals für sie getan hat. Wir feiern am Sonntag unseren Gottesdienst, um uns an Gottes Barmherzigkeit zu erinnern und um Gott anzubeten. Nicht nur jeder für sich, sondern auch gemeinsam. Und so pflegen wir die Beziehung zu Gott und auch zueinander. Wir empfehlen natürlich, jeder Mensch soll täglich in der Bibel lesen. Ich hatte vor einigen Wochen darüber gesprochen, wie wichtig das ist, auch für unsere geistliche Entwicklung und Erneuerung. Wir empfehlen, dass wir täglich zu Gott beten, dass wir täglich die Beziehung pflegen zu Gott. Das ist sehr wichtig. Damals, zur Zeit des Alten Testaments und auch zur Zeit von Jesus war es kaum möglich, dass jeder die Bibel zu Hause hatte. Viele kannten große Teile auswendig und haben sie sicherlich täglich rezitiert. Aber die meisten Menschen waren noch viel stärker als wir heute darauf angewiesen, dass sie einmal in der Woche zur Ruhe kamen und in die Synagoge gingen, um dort dann aus der Schrift vorgelesen zu bekommen. Das ist bis heute so, dass in der Synagoge quasi nach einem bestimmten System durch die ganze Tora und das Alte Testament gelesen wird, weil es wichtig ist, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass das auch ein guter Brauch ist für uns Christen, einmal die Woche zusammenzukommen. Natürlich nicht als Ersatz für unsere tägliche Bibellese, aber als Ergänzung, so hier dann auch über Gottes Wort nachzudenken, sich gegenseitig zu ermutigen, füreinander zu beten und so die Gemeinschaft zu haben. Der Sonntag sollte nicht nur dazu dienen, dass wir sagen, so ich bin müde, ich schlafe jetzt aus. Ja, Ausschlafen ist auch eine wichtige Sache, aber das ist noch nicht alles, was einen guten Ruhetag ausmacht. Wir brauchen Zeit zum Nachdenken über Gott, Zeit zum Gebet, Zeit zum Bibellesen, Zeit zum Feiern, wo wir uns auch gegenseitig ermutigen. Gott schenkt uns einen Ruhetag, damit wir unsere Beziehung zu Gott pflegen können. Das ist, was er schon im Alten Testament in den 10 Geboten verankert hat und was wir als Christen heute am Sonntag feiern, in Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Der dritte und letzte Punkt ist ein Ruhetag, damit wir die empfangene Barmherzigkeit weitergeben. Wir hatten ja schon über Barmherzigkeit gesprochen, das spielt eine wichtige Rolle bei den 10 Geboten. Überraschenderweise, und da setzt Jesus im Neuen Testament an, also wenn ihr aufschlagen wollt, im Matthäusevangelium Kapitel 12, die ersten 14 Verse, wird etwas erzählt, wie Jesus zu seiner Zeit, fast mehrere tausend Jahre später, nachdem Mose das so festgehalten hat, in den 10 Geboten, wie Jesus mit dem Sabbat umgegangen ist oder mit dem Ruhetag. Und es gab da ein Problem, nämlich dass man die Form des Sabbats immer starrer gemacht hat, immer mehr Regeln gefunden hat und am Ende der Sabbat eigentlich nur noch eine Formalie war und man total vergessen hatte, warum es den Sabbat eigentlich gibt. Und das kritisiert Jesus und greift auf, was wichtig ist für die richtige Einhaltung des Sabbats, nämlich das Prinzip der Barmherzigkeit und nicht nur der formalen Richtigkeit, wie es damals leider dann Brauch geworden war, wo Jesus sogar angegriffen wurde, dass er wohl den Sabbat nicht hielte, nur weil er sich nicht an alle damaligen Regularien hielt, die man so über diesen Sabbat aufgestülpt hatte oder wie die Juden das damals ausgedrückt haben, dass man einen Zaun um die Regeln Gottes gemacht hat, um ja zu verhindern, dass irgendjemand ein Gesetz Gottes bricht. Und so lesen wir in Matthäus, in der jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder, seine Jünger hatten Hunger. Sie rissen deshalb Ehren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm, sieh her, deine Jünger tun etwas, was am Sabbat verboten ist. Dann sagte er zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr, also der Menschensohn spricht Jesus von sich selbst, ist Herr über den Sabbat. Darauf verließ er sie und ging in ihre Synagoge. Dort saß ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Sie fragten ihn, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen? Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er antwortete, wer von euch wird, wenn ihm am Sabbat sein Schaf in eine Grube fällt, es nicht sofort wieder herausziehen? Und wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Darum ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun. Dann sagt er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus. Und die Hand war wieder ebenso gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und fassten den Beschluss, Jesus umzubringen. Interessant, wie Jesus mit dem Sabbat umgeht. Ein wichtiger Aspekt hier zum Schluss. Gottes Barmherzigkeit gibt uns die Verpflichtung, auch barmherzig zu sein. Und Jesus betont hier und sagt, gerade am Sabbat, gerade an dem Tag, wo wir alle zur Ruhe kommen, uns auf Gott besinnen, da ist es in besonderer Weise auch unsere Verpflichtung, nicht nur zu sagen, Gott sei Dank hat Jesus uns errettet, Gott sei Dank geht es uns so gut und Gott sei Dank versorgt Gott uns so gut, sondern es ist auch unsere Verpflichtung, dieses Gute, das wir von Gott empfangen, gerade auch durch den Ruhetag, mit anderen zu teilen. Nur wenn wir selbst an unserem Ruhetag barmherzig sind, dann haben wir auch die volle Bedeutung dieses Tages erfasst. Ja? Und es gibt leider auch in unseren Kreisen immer die Gefahr, dass wir entweder diesen Ruhetag gar nicht mehr einhalten, sondern nur noch schaffen, nur noch tun, nur noch von einem Termin zum nächsten oder Freizeitstress bekommen. Aber es gibt eben auch die andere Gefahr, dass wir uns so stark an diesen Ruhetag klammern und vielleicht unsere Vorstellung, wie diese Ruhe auszusehen hat, dass wir ganz vergessen, dass es ein Geschenk von Gott ist, wo Gott uns auch in die Pflicht nimmt und sagt, dieses Geschenk darfst und sollst du mit anderen teilen, die vielleicht gerade an diesem Tag Hilfe brauchen. Wenn du am Sonntag die Möglichkeit bekommst, jemandem etwas Gutes zu tun, dann solltest du es tun. Ich denke, das ist, was Jesus uns hier sagen will. Wir sollten den Sabbat nicht als Ausrede benutzen, Menschen zu helfen, die in Not sind, barmherzig zu sein, zu teilen und zu geben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn es sein muss, hatte mal die Diskussion mit einem Studienkollegen. Wenn es sein muss, dann hilfst du auch deinen Verwandten beim Umziehen am Sonntag. Wenn es nicht anders geht, dann machen wir das, weil wir Barmherzigkeit empfangen haben und sie weitergeben wollen. Eine andere Möglichkeit, ich weiß nicht, vielleicht ist das mehr etwas für uns als Männer, gerade unsere Frauen, gerade wenn sie mit den Kindern oft unterwegs sind und eigentlich immer 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf Abruf sind. Ich denke auch, dass wir, wenn wir über den Sabbat nachdenken sollten, dass wir da auch darüber nachdenken, wie können wir denn für unsere Ehefrauen auch die Möglichkeit schaffen, mal eine Pause zu machen. Das kann verschieden aussehen. Da möchte ich auch kein Gesetz draus machen, aber kommt doch mal ins Gespräch als Ehepaar darüber. Ja, vielleicht kann es sein, dass man sagt, okay, die Frau kocht die ganze Woche und am Sonntag kocht vielleicht der Mann. Oder wenn das nicht geht, vielleicht geht man dann zusammen essen und genießt das so, dass auch die Frau die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen. Das ist nur ein Beispiel. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen, denn es ist so wichtig, dass wir einen Ruhetag haben, damit wir die empfangene Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, auch weitergeben. Wie kann die Befolgung des Sabbatgebots heute aussehen, gerade für uns als Christen? Ich denke, es ist gut, ohne das gesetzlich zu nehmen, für sich selbst ein paar Regeln festzulegen, damit wir auch wirklich diesen Ruhetag als einen Ruhetag erleben. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir uns bewusst einen Tag festlegen. Und mit Tag meine ich wirklich 24 Stunden, nicht so ein halber Tag oder so oder ein paar Stündchen, sondern wirklich 24 Stunden. Dass wir in einer Woche 6 Tage und der 7. Tag ruhen, wo wir nicht mehr unserer alltäglichen Beschäftigung nachgehen, wo wir darauf auf Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Im Blick auf die Auferstehung bietet sich hier normalerweise der Sonntag an. Und ich denke, die meisten von uns haben heute ihren Ruhetag. Und das ist auch gut so. Manchmal ist das nicht möglich. Dann muss man sich überlegen, wie man das dann irgendwie anders legen kann. Aber es ist wichtig, dass wir uns das für uns festhalten. Dass wir nicht einfach weitermachen und so tun, als ob wir keine Ruhe bräuchten. Sondern dass wir uns dann eben einen anderen Tag wählen und einrichten und auch fest dann im Blick behalten. Dass wir an diesem Tag dann wirklich auch uns Zeit nehmen, nicht nur auszuruhen, sondern auch die Beziehung zu Gott zu pflegen. Gottesdienst besuchen, vielleicht die Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Ich denke, es ist eine gute Sache, gerade vielleicht auch am Sonntag nach dem Gottesdienst jemanden einzuladen oder sich einladen zu lassen und zusammen mit anderen Christen zu feiern und das so zu genießen. Es ist ein Tag, wo wir beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, dass ich manchmal gerade am Sonntagmorgen so viel Hektik habe, mit was noch vorbereitet werden muss und die Kinder müssen fertig gemacht werden und so weiter, dass gerade am Sonntag es mir schwerfällt, meine stille Zeit einzuhalten. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Problem habt. Aber es ist so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und Wege finden, dass wir gerade auch am Sonntag die Zeit haben, nicht nur im Gottesdienst zu sitzen und darüber nachzudenken, sondern wirklich auch ein paar Minuten zumindest haben, wo wir zur Ruhe kommen, auch ganz persönlich. Und im Gebet und im Lesen, vielleicht im Singen von einem Lied, wirklich auch diese Beziehung zu Gott zu suchen und zu pflegen und daraus Kraft zu schöpfen. Natürlich auch einen Tag, wo wir ausruhen, wo wir Zeit mit unserer Familie verbringen. Ein Tag, wo wir vielleicht auch überlegen, wo ist jemand, der bedürftig ist, der Hilfe braucht, der Trost braucht, der Entlastung braucht. Das muss ja nicht gleich der Umzug sein, also da würde ich auch eher versuchen, das vielleicht auf einen Samstag zu legen. Aber lass uns schauen, wo sind Menschen in meinem Umfeld, die einfach Ermutigung brauchen und dann ihnen Hilfe anzubieten, zu kommen, zu besuchen. Ich denke, es ist ein guter Brauch, vielleicht die Eltern zu besuchen, vielleicht die Oma und Opa oder einen kranken Nachbarn, der vielleicht gerade im Krankenhaus ist oder im Altersheim. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Menschen, die, glaube ich, gerade am Sonntag oder am Wochenende, wenn alles irgendwie runtergefahren wird, sehr einsam sind und den Ruhetag eigentlich als wirklich als sehr stressig empfinden, weil niemand da ist, der für sie mit ihnen sprechen kann, mit dem sie sprechen können. Und da wollen wir auch diese Barmherzigkeit, die wir bei Gott empfangen haben, weitergeben. Gott schenkt uns einen Tag der Ruhe. Und ich denke, es ist wirklich ein Geschenk. Gott schenkt uns einen Tag der Ruhe, damit wir uns ausruhen von der alltäglichen Arbeit, damit wir unsere Beziehung zu Gott pflegen und damit wir die empfangene Barmherzigkeit weitergeben. Meine Frage ist, wann ist dein Sabbat? Wann ist dein Tag der Ruhe? Wann ist dein Tag der Begegnung mit Gott? Wann ist dein Tag der Zuneigung und der Barmherzigkeit gegenüber deinen Mitmenschen? Ich sagte schon, für die meisten ist es wahrscheinlich der Sonntag. Es ist heute. Und es ist gut, dass ihr hier seid. Und wenn es möglich ist, sollten wir das auch so halten. Vielleicht ist für dich der Sonntag aber eher oft ein Arbeitstag. Es gibt verschiedene Gründe, verschiedene Berufe, wo das halt so ist. Da möchte ich dich ermutigen, such dir einen anderen Tag. Versuch auch möglichst an einem Tag zu bleiben. Das ist manchmal schwierig, wir sollten auch nicht sklavisch sein, aber versuche es zumindest. Trag diesen Tag ein in deinen Kalender und sag, das ist mein Ruhetag. Ein kleiner Tipp übrigens, die Juden feiern den Sabbat immer vom Abend bis zum Abend. Und ich finde, früher habe ich immer gedacht, wieso denn, das ist doch Quatsch. Ja? Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr macht das Sinn, weil dann das Schlafen schon die Vorbereitung für den Tag ist. Und das, ich denke, dass das auch eine sehr gute, praktikable Lösung ist, dass man vielleicht wirklich auch unseren Ruhetag schon am Samstagabend einläutet oder wenn es ein anderer Tag ist, eben am Vorabend. Und vielleicht hilft euch ein besonderes Ritual auch, um euch bewusst zu machen, jetzt beginnt mein Ruhetag, meine 24 Stunden, wo ich von der alltäglichen Arbeit zur Ruhe komme. Vielleicht ist das eine Kerze, die man anzündet, wo man einfach sagt, so, ne, wie dieses Licht, das aufgeht, so erinnere ich mich an Gottes Licht in meinem Leben, die Ruhe, die es vielleicht ausstrahlt. Vielleicht ist es auch ein Gebet, das man spricht, vielleicht eine besondere Andacht oder ein Lied. Vielleicht ist es einfach ein Spaziergang, ja, dass man sagt, so, mein Sabbat beginnt mit einem Spaziergang, ich lege mein Handy zu Hause hin und es ist vielleicht sogar aus und ich nehme es nicht mit. Ich will jetzt einfach in Ruhe einen Spaziergang machen und Gott danken, dass ich diesen Ruhetag jetzt so mit ihm beginnen kann. Ich weiß nicht, was euch da hilft, aber macht euch Gedanken darüber, dass wir nicht einfach in unseren Ruhetag hineinstolpern, sondern dass wir ganz bewusst diesen Ruhetag einhalten und dann vielleicht auch zum Ende hin eben auch ein Ritual haben, wo wir sagen, und jetzt ist der Sabbat zu Ende. Und wir danken Gott, dass wir diesen Ruhetag haben und jetzt machen wir vielleicht Pläne für die nächste Woche oder schauen nochmal in unseren Kalender oder legen die Prioritäten fest oder was auch immer, dass wir dann in Ruhe, dass wir auch mit Kraft aus dem Ruhetag dann wieder in die Arbeit starten können. Ich weiß nicht, was euch hilft und welcher Tag euch wichtig ist, aber ich kann euch nur ermutigen, sucht euch einen Sabbat, legt den fest, setzt euch ein Ritual, setzt euch Grenzen, um wirklich auch die Kraft zu erfahren, die der Ruhetag uns bringt. Die Juden grüßen sich am Sabbat mit einem kurzen Gruß, der heißt Shabbat Shalom. Und das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag der Ruhe. Amen.